So, jetzt schauen wir mal. Ach, das Thema hatten wir ja schon mal, nicht? Er ist auferstanden. So, Feiertage oder Gedenktage sind für einen Pastor eigentlich immer ein Stückchen Horrorerlebnis. Weil er muss sich was ausdenken, was die Gemeinde noch nicht weiß. Ich habe nur gedacht, hier sitzen ja wenigstens über 1000 Jahre Osterpredigt-Erfahrung. Jetzt können wir mal ganz schnell kalkulieren, ob dann wer ist länger als 40 Jahre Christ? Mal Hand hoch. Na, es sind so ein paar einige Mutige, die die Arme heben, weil die anderen sind alle frisch bekehrt. Ja, dann ist das einfach mit dem Predigen. Dann kann ich euch ganz anders Ostern beibiegen, ja. Aber wie viel Erfahrung haben wir eigentlich schon mit Osterpredigten gesammelt? Und ich habe gestern da gesessen und ich habe gedacht, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber das hat ja was mit Karfreitag zu tun, nicht? Und mit Gründonnerstag, nicht? Ich habe gedacht, vielleicht mache ich euch mal schlau, wo der Name Ostern herkommt. Wer weiß, wo der Name herkommt? Na, welche Theorie hast du? Vier gibt's. Ja. Ja, das ist Teil 1 der Theorie, dass es von der Göttin herkommt, von einer Ostera. Habe ich nachgelesen. Ich dachte ja, vielleicht interessiert er den einen anderen. Aber dann dachte ich, nee, es kommt auch noch von einer ganz anderen Seite her. Das geht auf das 12. Jahrhundert zurück. Da leitet sich Ostern von Osten auf, von Sonnenaufgang, von der Morgenröte her. Jesus, der Sonnenstern, nicht? Und vom Sonnenaufgang, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, ja, deswegen von Osten her. Ostarau, Ostarun, so steht's. Ach, Althochdeutsch, ich müsste das ja auch noch können, ja. Ja, dann gibt es eine weitere Sache, dass es von der Albae kommt. Das ist die weiße Bekleidung der Neugetauften. Und Alba heißt auch Morgenröte übersetzt nach altdeutschem Wort. Dann gibt es noch eine vierte Theorie, dass es von einer nordgermanischen Sprache herkommt und dass es etwa so heißt wie Ausa oder Wassergießen oder Begießen, was dann den Schluss zur Taufe zulässt. Aber ich dachte, hin oder her, was wir brauchen, das ist die richtige Jesus-Geschichte. Was nützt es uns, wie das Kind heißt? Wir müssen wissen, was der Inhalt ist, oder? Und deswegen möchte ich mit euch, bevor ich einige Gedanken zu Ostern weitergebe, mit in die Tradition der Hebräer mit hineinnehmen. Das zu festtagen, die wirklichen Ergebnisse vorgelesen werden mussten, damit man sich daran erinnert, weswegen man diesen Tag feiert. Und da meine Frau besser lesen kann wie ich, kommt sie jetzt nach vorne und liest hier vor. Jetzt weiß ich, habe ich ihren Grund gegeben, mir zu vergeben, weil sie wollte von der Bank aus lesen. Ich sage, das kommt gar nicht in Frage. Aber jetzt habe ich den Druck von ihr vorne gemacht, das ist gefährlich. Aber so seht ihr mal, das ist meine andere Hälfte. Meine Gehhilfin, meine von Gott geschenkte, das war jetzt der Schleimpunkt, damit das Vergeben leichter fällt. Oh, okay. Na gut. So, jetzt darfst du lesen. Hallo. Ja, das mache ich jetzt. Jetzt habe ich so lange geredet, wa? Ja, das ist an.
Hallo?
Max, guckst du mal eben, ob das Mikro angeht?
Hallo? Okay.
Jetzt ist es da.
Also ich lese aus Johannes 20, 20 bis
23.
23. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Fertig.
Nicht alles gelesen.
Doch.
Nein. Guck doch mal, schlag doch nochmal auf. 20 von 20 da. Am ersten Tag der Woche.
Dann musst du sagen, von 20 ab Vers 1.
1 bis 23.
20 bis 23. Ich habe mich schon gewundert, also.
Ja.
Okay. Am ersten Tag der Woche kam Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie und kam zu Simon Petrus und zum anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, bückte sich nieder und sah die leinenen Tücher da liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging ins Grab hinein und sah die leinenen Tücher da liegen und sah das Schweißtuch, das um seinen Kopf gebunden war, nicht bei den leinenen Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstanden stehen würde. Dann gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich ins Grab und sah zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen am Kopfende und den anderen bei den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und diese sagten zu ihr: Frau, was weinst du? Sie sagten zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? Dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann werde ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kam und berichtete den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er das zu ihr gesagt hatte. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
Damit könnten wir eigentlich den Gottesdienst in Lobpreis übergehen lassen. Jetzt kenne ich aber die gewisse Erwartungshaltung einer Gemeinde. Und so will ich versuchen, uns vier Geheimnisse aus diesem Text noch einmal näher vor Augen zu führen. Der erste Teil, jetzt funktioniert das auch nicht. Jetzt kommen wir langsam hin. Der erste Teil. Das Ostergeheimnis. Die Begeisterung. Das ist sehr interessant. Ne? Ich gehe alle komplett wieder zurück. Irgendwas stimmt gar nicht mehr hier. Ihr seht jetzt alles, was noch kommt. Also ihr könnt euch dann langsam... Jetzt, da wollte ich. Das Erste, was mir mal so aufgefallen ist, einer meiner frühesten Ostererfahrungen ist, dass in der Familie sonntags morgens am Ostern immer Eier gesucht wurden. Und dann wurde mir erzählt, das bringt der Osterhase. Das habe ich mit den Geschichten des Kindergottesdienstes nie in Einklang bringen können. Und irgendwann schwante mir mal so, das kann eigentlich nicht sein, ich habe noch nie einen Hasen beobachtet, der Eier legt. Klar gab es die Hasenbücher, man konnte die durchblättern und dann sah man das, aber wie das Ei wirklich hinten rauspurzelte, das war nicht klar. Und dann entdeckte ich das erste Mal eine gewisse Cleverness in meinem Leben. Ich habe gedacht, ich muss dieser Sache auf die Spur gehen. Ich habe mich also, und das ist meine früheste Ostererfahrung überhaupt, ich habe mich auf die Lauer gelegt, sonntags morgens um 6 Uhr. Ich habe aus dem zweiten Obergeschoss, da war das Toilettenfenster, was auf den Garten hinausging. Ich kann das bildlich noch, während ich das erzähle, noch richtig vor mir sehen. Ein kleines Fenster, man musste halb auf die Toilette steigen, was eigentlich nicht erlaubt ist. Ja? Und dann konnte man zum Fenster rausgucken und dann habe ich gewartet. Ich dachte, Hase, dich werde ich erwischen. Das hat zwei Vorteile. Erstens weiß ich, wo die Eier liegen. Ich brauche nicht lang so rumzulaufen. Und das zweite Mal, ich weiß dann, wie es funktioniert. Und es dauerte nicht lange, da sah ich meine Oma und meine Mutter durch den Garten huschen. Heute würde ich denken, naja, die wollten schon mal schmulen, wo die Eier liegen. Aber dann habe ich festgestellt, die legen die Eier. Dass eine Oma Eier legen konnte, habe ich spätestens dann gelernt. Das heißt, ich habe auf einmal ein ganz tiefes Geheimnis entdeckt, was Ostern wirklich bedeutet. Oma und Mutter legen bunte Eier. Aber ich habe gedacht, das hat natürlich nichts damit zu tun, was Ostergeheimnis wirklich bedeutet. Und so möchte ich mit euch nochmal ganz durch das kleine Fenster gucken in die Osterbotschaft selbst. Was bedeutet Ostern wirklich für mich? Wir rufen ganz neu, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Manchmal denke ich mir, ist ja eigentlich albern, das glaube ich das ganze Jahr über. Warum muss ich das einmal im Jahr richtig raushauen? Warum dann einmal Freude zeigen und sich hochspulen, ja, wo ich mich doch das ganze Jahr drüber freuen könnte. Irgendwie unsinnig, die Sache. Und dann habe ich festgestellt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder über die Auferstehung Jesu Christi nachdenken. Der Apostel Paulus entwickelt das nochmal ganz neu im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wo ein ganzes Kapitel der Auferstehung gewidmet ist. Wo er sagt, nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden, und zwar als Erstling der Erschlafenen, weil durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch die Auferstehung vom Tod durch einen Menschen. Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht. Ich muss diese Botschaft von Ostern immer wieder hören, damit ich keine Angst vor dem Übergang habe in die Ewigkeit. Klar, ich bin leidensscheu, ich habe Angst vor Schmerzen, nicht? Das könnte ja wehtun beim Übergang, nicht? Und wenn man Leute an den Schläuchen mal beobachtet hat auf der Intensivstation, ist das nichts Angenehmes, wünsche ich keinem von uns. Aber letzten Endes möchte ich es hier mit der Osterbotschaft hinausrufen, das Beste kommt noch, das Beste kommt noch. Das ist Ostern, das erinnert uns an das Vermächtnis des Neuen Testamentes. Weil das, was Marianne vorhin vorgelesen hat, damit beginnt das Neue Testament doch erst. Vorher war ja noch alles Altes Testament. Erst mit der Kreuzigung, mit dem Tod von Jesus beginnt das Neue Testament. Erst wenn jemand verstorben ist, wird ein neues Testament eröffnet. Das andere ist noch ein Altes Testament. Und das Erste, was kommt, ist, dass Gott klar macht, du bist Teil der Auferstehung, wenn du an mich glaubst. Als Pastor darf ich ja immer hin und wieder einen Trauerfall begleiten, eine Beerdigung halten. Ist jemand in Christus gestorben? Hat er Jesus angenommen als Freund und Heiland? Hey, dann ist das genial, am Grab zu stehen und sagen, hey, dich sehe ich wieder. Tschüss, bis dann. Dann muss ich nur noch die Angehörigen trösten, die jetzt einen Verlust zu beklagen haben. Aber Ostern heißt, wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist, kannst du auch mit dabei sein, wenn du ihn als Herrn und Heiland annimmst. Ist doch genial, oder? Ostern also eine Ermutigungsgeschichte, die wenig mit Eier verstecken und Eier suchen zu tun hat. Das ist ein Geheimnis. Wenn wir das verinnerlicht haben, dann gehen wir freudig in die Ewigkeit. Seid ihr noch mit mir? Na, ist so ein Teil, was mir eingefallen ist zu Ostern, nicht? Ich gehe mit euch mal noch zu einem zweiten über. Jetzt gucke ich, ob das jetzt hier besser funktioniert. Es ist heute der Wurm drin. Jetzt haben wir es. Unerklärbar. Osterglauben durchbricht die Mauern, habe ich ja geschrieben. Jetzt frage ich mal die Spanisch sprechenden, ist das Spanisch oder Portugiesisch, was ich da drunter geschrieben habe? Dann habe ich die richtige Übersetzung im Internet gefunden. Ich habe mir nämlich vorgenommen, euch immer mal wieder einen Bibelvers auch in Spanisch zu liefern. Ein bisschen zu Hause fühlend. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal, das müsste eigentlich klein geschrieben werden, kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Am Mittwoch haben wir in der Bibelstunde, im Bibelgespräch zusammengesessen und haben so über die Schriftstelle aus Lukas 6 nachgedacht. Da geht es um Feindesliebe, um Segnen des Feindes, um Vergebung. Sollen wir barmherzig sein mit ihm? Und in diesem Zusammenhang steht dann, ein guter Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens Gutes hervor und ein böser Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens Böses hervor. Denn wovon das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und am Ende unserer Bibelstunde waren wir uns alle einig, wir wollen eigentlich ein gutes Herz haben. Dass nur Gutes herauskommt, wenn wir den Mund aufmachen. Und dann entdecke ich mich manchmal, wo ich sage, ey, das Gute will ich, aber ich schaff's nicht. Da kommen bei mir ganz andere Worte heraus, die mit Streit zu tun haben, die mit Schlechtigkeiten zu tun haben. Und dann haben wir festgestellt, aber wie kriege ich denn dann das andere Herz? Da haben wir jetzt die Überlegung vertagt. Da kommt nächsten Mittwoch, werden wir nochmal darüber reden. Wie komme ich dahin? Aber ein Teil ist die Osterbotschaft. Weil wir haben festgestellt, das brachte Wolfgang dann rein, dass wir mit zunehmendem Lebensalter dazu neigen, eine Mauer in unserem Herzen aufzubauen. Wir sind irgendwann mal verletzt worden, also baue ich ein Mäuerchen, das passiert mir nicht nochmal. Jemand hat mich beleidigt, das schafft er nicht nochmal. Mäuerchen. Und so glaube ich, wenn wir alle mal so einen Röntgenblick in unsere Herzen kriegen würden, wir würden jede Menge Mauern in uns feststellen können. Keine Berliner Mauern, sondern richtige Manifestationen. Und wenn wir den Mund aufmachen in der Krisensituation, was uns dann passiert, wir schießen vom Turm der Mauer runter, weil dahinter jede Menge Schwierigkeit da ist. Und Ostern heißt, und das ist der Weg, wie ich zu einem anderen Herzen komme, dass Jesus mitten durch die Mauer hindurchkommt. Das ist kein Heinz-Rühmann-Film, der Mann, der durch die Mauer gehen kann, durch die Wände gehen kann, ja, den alten Film, einige kennen den noch, ja, sondern das ist Jesus, der ungefragt auf einmal in deinem Herzen steht. Ich mag den Begriff nicht, dass ich mich bekehrt habe. Ich glaube, irgendwann stand Jesus ungefragt in meinem Zimmer drin. Ungefragt. Ich weiß noch nicht mal, wie das gekommen ist. Das hängt nicht mit einer religiösen Erziehung zusammen, sondern ungefragt, auf einmal stand er da. Zack! Und macht mir dann mit zunehmendem Lebensalter klar, hey Paul, du hast eine Mauer gebaut, deswegen kommt aus deinem Mund oft so viel Müll heraus. Ich meine nicht, wenn ich im Gottesdienst bin, da bin ich immer ganz human. Aber ich kenne andere Fälle, wo ich dann merke, wie in meinem Herzen wirklich nichts Gutes wohnt, wie Paulus das auch schreibt. Und jeder, der wirklich mal ernsthaft in sein Herz reinguckt, der müsste heute mit mir hier vorne stehen und sagen, in meinem Herzen wohnt auch nichts Gutes. Deswegen brauchen wir das Osternerlebnis, auch wenn wir Mauern der Angst aufgezogen haben, dass wir ja nicht mehr verletzt werden. Angst aufgezogen haben, dass niemand mehr an uns rankommt. My house is my castle, ja? Englisch. Versteht ihr? Da bricht Jesus mitten hinein. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht hat er jetzt einen Therapievorschlag für seine Jünger. Und das Einzige, was er ihnen zweimal sagt, Shalom. Shalom. Und wenn dieses Shalom in unser Innerstes hineingekommen ist, dann werden Mauern abgebrochen. Weil wenn Friede entstanden ist, wenn absoluter Friede entstanden ist, verändern sich die Situation. Das bedeutet Ostern auch. Das ist für mich eine unendliche Ermutigung. Das ist für mich eine unendliche Glaubenserfahrung. Ungefragt ist er in mein Leben hineingekommen. Kleine Klammer auf. Wenn du jemanden hast, der das noch nicht glaubt und noch nicht versteht, fang an zu beten, dass Jesus ungefragt kommt. Bekehrungen kommen unplanmäßig. Bekehrungen kommen ganz plötzlich. Die kommen ganz einfach so. Weil Jesus ungefragt zu Leuten kommen, die Mauern hochgezogen haben. Und ich warte auf diesen Zeitpunkt, wo ich das sehe, dass die hartgesottensten unter uns heimgesucht werden mit dem Wort Shalom. Jesus ist nicht gekommen, zu verurteilen oder zu verdammen. Jesus ist gekommen, dass wir Leben und volle Genüge haben. Eine weitere Theorie. Ich schaff's heute nicht mehr. Eine Ostererfahrung hat auch was mit Ermutigung zu tun. Dann zeigte er ihnen, nachdem er ungefragt eingetreten war, seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Ich habe mich gefragt, ist hier nicht unsere Theologie manchmal komisch? Ich bin immer der Meinung, wenn ich mal gestorben sein sollte und die Gemeinde richtig kräftig betet, nehmen wir mal an, ich hatte ein Riesengeschwür hier und an dem bin ich dann gestorben. Die Gemeinde ist traurig und sagt, das soll nicht sein. Sie betet, Totenerweckung ist gefragt. Und ihr steht alle am Friedhof, singt noch gerade, so nimm denn meine Hände. Ja? Und auf einmal klopft es am Sargdeckel und Paul steht raus. Ihr glaubt ganz, ganz kräftig an die Totenauferstehung auf einmal und ich bin ganz, ganz doll gut drauf. Ja? Ich bin ja, ja. Dann würde ich immer glauben, gleichzeitig habe ich das Geschwür von meiner Backe, das ist verloren gegangen. Ich bin auch gleichzeitig geheilt. Ja? So eine Theorie habe ich immer. Wenn schon Totenauferstehung, dann gleichzeitig auch Heilung. Und es ist ganz sonderbar, da ist Jesus mit dem verklärten Leib hier. Ist euch das mal aufgefallen? Und er hat immer noch die Wundmale. Selbst wenn du in der Offenbarung liest, kann man in ihn immer noch entdecken. Da sind die Wundmale immer noch da. Da haben wir vorher noch gesungen, das Lamm, das geschlachtet ist, da siehst du noch Schlachtmerkmale, wenn du in die Ewigkeit hineinguckst. Ist doch irgendwie sonderbar, oder? Ich denke, hier beunruhigt mich diese Geschichte komplett. Sie wirft meine Theologie über den Haufen. Warum dann überhaupt noch die durchgrabenen Hände? Und ich habe gedacht, da muss es ein paar Theorien zu geben. Heute bin ich auf dem Theorietrip. Der erste ist, die Jünger brauchten ein Echtheitszertifikat. Sie mussten wirklich glauben, dass Jesus Jesus ist. und nicht irgendwie einer, der sich zu Jesus verkleidet hat und kommt rein. Das ist ganz wichtig, weil der eine oder andere von uns irgendwann vielleicht eine Jesus-Vision haben kann. Und der Teufel kann ganz viele Spinnereien bringen. Und die Kirchengeschichte ist voll von diesen Spinnereien. Aber wenn Jesus zu dir kommt, in der Vision, in einem Traum oder wie auch immer, er wird die Wundmale zeigen, die immer noch da sind. Ein Echtheitszertifikat. Er ist für mich gestorben. Theorie Nummer zwei. Werke der Liebe bleiben auch in der Ewigkeit noch sichtbar. Das gilt auch für uns. In der Offenbarung 12, Vers 11 lese ich, und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Man wird Märtyrer in der Ewigkeit noch an den Wundmalen erkennen können, weil es Zeichen der Liebe sind. Ich lese, die Liebe hört niemals auf und was du in Liebe getan hast, das wird in der Ewigkeit sichtbar sein. Ich glaube das. Und die Wundmale vom Herrn Jesus sind nichts anderes als Liebesbekundungen für mich. Das hat er für mich getan. Eine weitere Theorie, dass wir ständig daran erinnert werden, dass nichts wichtiger ist als Jesus, der Gekreuzigte. Viele in der Welt denken, er ist so ein Mutter-Theresa-Verschnitt, der immer was Gutes tut. Aber Jesus, der Gekreuzigte, das ist es Nonplusultra. Paulus sagt, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Jesus, mein Heiland, ist wichtig. Jesus, der mich segnet. Jesus, der mir gut tut. Jesus, der mich liebt. Jesus, der mich trägt. Das ist alles wichtig, aber am wichtigsten ist Jesus, der Gekreuzigte. Wenn wir das nicht mehr ernst nehmen, dann stimmt was nicht. Und die letzte Theorie, die ich gefunden habe, vielleicht gibt es noch mehr. Warum hat er seine Wundmale? Warum sind sie behalten geblieben? Ich denke, dass ich wirklich glaube, dass ich in seinen Wunden heil werde. Ich brauche diese Erinnerung. Ein Wort, das bis in die Ewigkeit hin Bedeutung hat, in seinen Wunden bin ich heil geworden. Heil von meiner Sündenkrankheit. Jesus stellt sich vor und ermutigt seine Jünger, indem er die Wundmale hinhält und sagt, das habe ich für euch getan. Gigantisch gut. Wenn du mit Sündenkrankheiten noch zu kämpfen hast, dann lass dich heute berühren, weil er hält seine Hände noch zu dir aus. Er streckt seine Hände aus den ganzen Tag, selbst zu Leuten, die nicht nach seinem Namen fragen. Und mein vierter Teil, das investierte Vertrauen, die Ostersendung. Ach, ich glaube, hier muss ich den Text nochmal lesen. Jesus kommt hinein und sagt, Friede sei mit euch. Noch einmal sagt er zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch jetzt. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Das ist der kürzeste Missionsbefehl, den ich in der Bibel finde. Wie der Vater mich, so ich euch. Ganz einfach zu behalten, ohne die ganzen Anhängsel, die in den anderen Evangelien und im Lukas-Evangelium beschrieben sind. Und oft habe ich den Missionsbefehl als Befehl verstanden. Ei, ei, Sir, Jesus, du hast gesprochen, ich muss missionieren. Und ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Du machst eine lange Zugfahrt, bist müde. Dann setzt sich jemand genau auf die gegenüberliegende Seite. Du guckst den an, der sieht auch ein bisschen traurig aus. Du denkst dir, dein Teil, na, der hat sich ja irgendwie was Schlimmes erlebt. Und plötzlich kommt dieser ganz geheime Gedanke, du könntest ihm ja was von Jesus erzählen. der Gedanke an und für sich ist ja gut, aber ich entwickle dann sofort einen zweiten Gedanken, ach, vielleicht will er das ja gar nicht hören. Und dann kommt Gedanke Nummer drei, man muss sich ja nicht permanent stressen. Gedanke Nummer drei, ich bin auch müde. Und nachdem du so eine Viertelstunde mit deinem Hirn diskutiert hast, klappst du dir dein Notebook auf und sagst, ich könnte ja auch was Zweckmäßiges tun. Kauf die Zeit aus, du holst dir einen anderen Bibelvers. Und dann sitzt du 5 Stunden jemandem gegenüber und behältst das größte Geheimnis, was es überhaupt gibt für dich. Psst, noch nicht weiter sagen. Es könnte gefährlich werden. Für wen? Kennt ihr diese Diskrepanz, die auf einmal aufsteht? Und ich glaube, die hängt damit zusammen, dass man uns immer gesagt hat, es gibt einen Missionsbefehl. Ich glaube, das ist eine absolut falsche Wortbezeichnung für das, was Jesus hier macht. Lasst mich das ein bisschen erläutern. Vielleicht entkrampft das euch auch bei der nächsten Bahnfahrt. Ich glaube letzten Endes, was der Herr Jesus hier macht, er gibt einen absoluten Vertrauensbeweis seinen Jüngern ab. Als erstes pustet er sie mal an und sagt, ihr braucht Heiligen Geist. Er gibt diesen Heiligen Geist in unreine Gefäße hinein. Ich würde erst sagen, liebe Jünger, ich habe euch genau beobachtet während meiner Kreuzigung. Bis auf Johannes sind alle stiften gegangen. Teil 1, Teil 2. Die Verleumdungssache arbeiten wir später auf, Petrus. Teil 3, wo wart ihr anderen? Und jetzt noch, wenn ihr wirklich glaubt, dass mir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, warum habt ihr dann so viel Angst? Ehrlich, euch kann man eintüten, ich suche mir 12 neue. Das wäre meine Sache gewesen. Aber was macht Jesus? Er spendet Vertrauen hinein in einen treulosen Haufen und gibt ihm noch volle Kanne Heiligen Geist. Manche Leute strengen sich an, um den Heiligen Geist zu bekommen. Hey, Jesus pustet die unreinen Figuren einfach an und sagt, nehmt es, das braucht ihr. Ich hätte den nicht so einfach verteilt. Ich hätte das Handtuch ein bisschen höher gehängt. Sie hätten wenigstens Frage 1 und Antwort vom Heidelberger Katechismus auswendig lernen müssen. Was ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben? Ja? Dass ich nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Ja, ja, die hätten das auswendig sagen müssen. Und dann vielleicht noch, wenn es gut läuft, die 12 Strophen von Geh aus mein Herz und suche Freud. Aber das wäre das Minimum gewesen. Die müssen den Komfortunterricht durchlaufen haben. Diese Pfeifen. Stattdessen pustet er sie an. Das gibt mir Hoffnung, dass jeder hier im Raum den Heiligen Geist bekommen kann durch ihn, weil Jesus Vertrauen investiert ohne Ende. Das ist genial, das ist Ostern. Teil 2. Er vertraut ihnen das Evangelium an. Er sagt, geht, verkündigt. Verkündigt das Beste, was ich habe. Ihr dürft von der Erlösung, von ewigem Leben reden. Ihr müsst die Leute nicht überreden, sondern du kannst sagen, willst du in die Hölle oder willst du in den Himmel? Gibt's doch nicht. Jetzt sag ich, willst du in den Himmel, wenn es den geben würde? Oh, kann ich dir einen heißen Tipp geben? Wieso kommst du dazu? Dann sage ich, ich bin Pastor, ich weiß das. Versteht ihr, wenn wir diese Botschaft wirklich verinnerlicht hätten, das wäre so gigantisch, das wäre so gut, du könntest deine Klappe nicht halten, wenn du im Zug 5 Stunden fährst. Ich habe das ja mal erzählt, wenn ich lange Fahrten mache mit dem Auto und bin einigermaßen körperlich fit, dass ich unterwegs nicht eine Minute mal aussteigen muss zum Schlafen, dann nehme ich Leute mit auf die Fahrt, Mitfahrer, die zahlen und dann sitzen sie 4 bis 5 Stunden bei mir im Auto. Das reduziert meine Spritpreise und in dieser Branche ist mir immer per Du, egal wie alt ich aussehe, sofort per Du. Zack, sitzt neben mir eine junge Frau. Schon beim Einladen habe ich ihr gesagt, also Sie brauchen keine Angst vor Übergriffen haben, ich bin Pastor. Ja, ich meine, ist ja komisch, sitzt ein junges Mädel neben dir, wa? In der heutigen Zeit. Das war meine Begrüßung, nachdem wir uns vorgestellt haben. Dann ging das hin und her, was machst denn du, was geht denn so? Und, ja, ich habe ja gesagt, ich bin Pastor. Sag, was macht denn ein Pastor so? Oh, da wusste ich, ich habe eine echte Ostpflanze ohne Know-how. Ich fand das so genial. Was habe ich ihr gesagt? Ich habe ihr gesagt, ich erzähle Jesus-Geschichten. Oh, sagt sie, hast du mal eine? Dann habe ich eine Jesus-Geschichte erzählt. Sie hört sich die an und sagt, hey, ist ja genial, hast du noch eine? Ich glaube, ich habe eine halbe bis dreiviertel Stunde Jesus-Geschichten erzählt. Das fand sie sehr genial. Ein andermal steigt ein junger Mann ein. Wir fahren wieder eine Zeit lang, was machst du so, was ist und so, ja, Pastor und so, ach, ist ja interessant. Sag, was machst du? Ach, ich mache momentan gar nichts. Ich habe so Schwierigkeiten mit Drogen. Ah, sage ich, da kenne ich jemanden, der kann helfen. Ich erzähle ihm was von Jesus, wie Jesus helfen kann. Da sagt er, Moment mal eben, ich muss mal eben meine Freundin anrufen. Da ruft er seine Freundin an und sagt, mir ist was ganz Komisches passiert. Neben mir sitzt einer, der sagt mir, wie ich von Drogen frei werden kann. Bis Frankfurt hin haben wir über Jesus unterhalten und alle halbe Stunde hat er einmal seine Freundin angerufen, um ihr zu erzählen, was ich erzählt habe. Und bevor er ausgestiegen ist, habe ich ihm die Hände aufgelegt und habe ihn gesegnet und eine Adresse von Teen Challenge gegeben. Versteht ihr, wenn wir das verstehen würden, was wir wirklich für einen Fund haben, was Gott uns anvertraut, er vertraut das Beste, was er hat, an, dass wir weitergeben können, wie man ewiges Leben bekommen kann, wie man schuldlos werden kann, wie man neues Leben anfangen kann, wie man gesund werden kann an Leib, Seele und Geist, das vertraut er dir an in irdisches Gefäß. Ich hätte dich erst einen Jüngerschaftskurs machen lassen. Versteht ihr? Diese Osterbotschaft, welch Vertrauen wird hier sichtbar. Wenn wir das verstehen würden, wir hätten wenig Angst, wir würden nicht sagen, Missionsbefehl, ei, ei, Sir, er hat gesprochen. Und drittes, er gibt noch was weiter. Er gibt dir die Macht, Sünden zu vergeben. Hast du dir das schon mal überlegt, Anneliese? Du hast die Macht, Sünden zu vergeben. Das fängt mit dir an, wo du gesündigt hast, kannst du dir vergeben in seinem Namen. Ja? Kannst du zu ihm kommen. Aber weißt du, wie gut das ist, wenn er mal nicht so ja, wie ich manchmal bin, ja, als Mann, dass du ihm vergeben kannst, dass es bis in die Ewigkeit vergeben ist. Nicht nur sei mir wieder gut, das sagen die Bayern. Ja? So haben wir wieder gut. Ja? Verstehe? Aber verstehen wir das wirklich, was Gott mit uns macht? Er vertraut dir an, dass du Sünden vergeben darfst. Das geht nur Gott was an eigentlich. Du darfst die Sünde und Schuld vergeben, nicht nur die, die an dir sich versündigt haben, sondern du darfst über diesen Punkt hinausgehen. Gott gibt dir Schöpferqualitäten in die Hand, dass neues Leben geboren werden kann. Wer das glauben kann, ehrlich, der ist gigantisch. Ich knappe da immer noch dran. Dass Gott mir das zutraut, dass ich Sünden vergeben kann. Und dass es sogar eine Bedeutung hat, wenn ich sage, ich vergebe nicht. Da will ich jetzt nicht so drüber predigen. Und das Größte, das alles sind ja Bagatellen. Gegenüber dem Satz, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Und wenn du da mal ein Bibelstudium drüber machst, ich will nur einen Punkt herausnehmen. Jesus sagt an einer Stelle, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, durch Ostern wirst du in eine Position gehoben, dass du Gedanken Gottes mitdenken darfst. Dass er was in dein Herz hineinlegen kann, zu sagen, gib mal Acht, ich möchte dieses oder jenes jetzt tun. Willst du mit dabei sein, ja oder nein? Ich glaube, bei unseren Ostergästen heute hier oder bei unserer Ostergemeinde hier oder bei Osterpaul hier, das ist eine Dimension, die ich noch viel zu wenig verstehe. Ich werde in den Ratschluss Gottes mit hineingenommen durch die Osterbotschaft. Altes Testament. Da ist Abraham, der mit Gott im Gespräch ist über Sodom und Gomorra. Und da feilscht er doch wirklich mit Gott über Sodom und Gomorra, wie, ich würde sagen mal ein bisschen salopp sagen, wie am orientalischen Basar. Oh, wenn so viele noch da sind, dann geht er doch wohl vorbei. Gott, so kannst du doch nicht sein, du bist doch ein guter Gott und so. Ja? Ihr könnt das ja nachlesen, das ist wesentlich besser, als wie wenn ich das jetzt erkläre. Da nimmt Gott den Abraham mit in seinen Ratschluss mit hinein. Über eine Gerichtsentscheidung. Über eine Segensentscheidung, weil Segensentscheidung steht ja auch drin, dass er die Verwandtschaft nachher von Abraham herausführt. Was wäre, wenn wir heute aus dem Gottesdienst gehen würden und nochmal ganz neu glauben könnten, dass Gott dich in den Ratschluss seiner Gnade mit hineinbezieht? Sonst ist dieser Sendungsauftrag, den er hier seinen Jüngern geht, ja zeitlich befristet gewesen. Dann hat es mit der Apostelgeschichte aufgehört. Aber was wäre, wenn Gott in dein Herz hineinschauen würde und sagt, das möchte ich jetzt demnächst tun. Willst du mit dabei sein? Ich sage ja, ich bin verlegen, wie ich mit Osterbotschaften umgehe. Aber bei dem ganzen Nachdenken über dieses Wort, da sehe ich diesen Vertrauensbeweis, den Jesus seinen Freunden anvertraut. Paulus greift das im Timotheusbrief dann nochmal auf. Er sagt dem Timotheus, diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst. Oder in 2. Timotheus 2,2, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Hier haben wir diesen Auftrag, den Jesus uns gibt, wie mich der Vater sendet, so sende ich euch. Wenn nichts hängen bleibt von meiner Osterbotschaft außer diesem Satz, dass du gesandt bist durch die Größe und die Güte und durch das Erbarmen Gottes, weil er dir alles Gute zutraut, dann wird sich nach diesem Ostergottesdienst viel verändern. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Mit dieser Osterbotschaft geht hinaus. Wenn ihr Ostereier sucht, dankt dem Herrn für die Eier, die die Hühner gelegt haben und die Oma gefärbt hat. Wenn ihr einen Osterspaziergang macht, dann denkt doch mal gemeinsam drüber nach, was Gott uns anvertraut hat. Wenn Besuch kommt zum Osterkaffee, was macht er dann? Oh, mal sehen. Hey, dann fragt ihr Gott, ob ihr eine Jesusgeschichte erzählt. Vielleicht aus eurem Leben, so ganz frisch, was Gott euch diesen Morgen oder letzte Woche gesagt hat. Aber nehmt diese Verantwortung wahr. Nehmt den Heiligen Geist und nehmt diese Botschaft und geht hinaus. Denn Jesus ist auferstanden. Amen.